Anita Rieder, Vizerektorin für die Lehre und Leiterin von Public Health. Bitte.
Vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Trixi, sehr geehrte Damen und Herren. Du hast mir hier sehr große Schuhe angezogen, als du mich gefragt hast, ob wir das gemeinsam machen. Ich bin keine Historikerin, ich bin einfache Sozialmedizinerin. Und das Thema ist aber ein Thema, das uns immer wieder auch in unseren Gesprächen stark beschäftigt hat. Und so ist es dazu gekommen, dass du mich eingeladen hast, ob wir gemeinsam heute diesen Vortrag gestalten. Und ich danke dir dafür. Ich kann natürlich hier nur an der Oberfläche bleiben. Das ist ein so großes Thema und umso mehr man sich damit beschäftigt und so tiefer man eindringt, desto komplexer werden auch natürlich die Zusammenhänge und desto schwieriger wird es auch in recht knapper Zeit eigentlich das darzustellen, was man darstellen möchte und was es hier an Quellen gibt und an vielen Quellen, die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat, die man erst suchen muss, wo man auch die Zusammenhänge erst herstellen muss. All das ist, glaube ich, etwas, was noch viel Arbeit bedeutet, aber es sehr, sehr wichtig sein wird, diese Arbeit auch zu tun. Und ich werde mich eben sehr bemühen, jetzt aus der Sozialmedizinerinnen-Sicht dieses Thema etwas zu beleuchten und die großen Leistungen der Ärztinnen jüdischer Herkunft hier auch etwas darzustellen. Soziale Medizin im Sinne von Ludwig Teleki bedeutet Sozialreformen, bedeutet auch jene, die der Sozialdemokratie sehr nahe gestanden sind, die weitgehend jüdischer Herkunft waren, die sich sehr stark mit den sozialen Fragen beschäftigt haben, die der Ätiologie der Krankheiten nachgegangen sind, der auch wie man die Diagnostik macht, die Therapie, sich der Vorsorge, der Prävention gewidmet haben, der Fürsorge und der Sozialpolitik. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es nicht die moralische Anleitung und Zurechtweisung, sondern das Verständnis und die Analyse war der herrschenden Lebensumstände. Und das ist auch etwas, was auch für uns sehr wichtig ist in dem Fach Sozialmedizin, dass man genau das auch in den Vordergrund stellt und dieses Verständnis entwickelt. Das heißt, die soziale Medizin ist das, was von Ludwig Teleki auch in seinen Vorlesungen den Studierenden übermittelt worden ist. Und ich habe diese Vorlesung gelesen und ich möchte sie einmal auch unseren Studierenden vortragen und zur Kenntnis bringen. Ich glaube, vieles, was wir darin lesen, ist auch heute noch von großer Bedeutung. Es hat hier die soziale Medizin versus Sozialhygiene natürlich bereits hier eine Entwicklung genommen. Und für mich, die jeden Tag in das Hygieneinstitut in der Kinderspitalgasse 15 geht, hat das auch eine ganz besondere Bedeutung. Und hier hat sehr schnell dann die soziale Medizin wurde von der Sozialhygiene abgelöst. Wir wissen, was dann passiert ist und auch der Kreis der Teleki-Schüler ist letztendlich bereits in der austrofaschistischen Regierung und dann später unter NS-Herrschaft gezwungen worden, Österreich zu verlassen oder haben eben ein sehr tragisches Schicksal gehabt. Und das ist sozusagen für mich auch der Einstieg darin, wie es auch dazu gekommen ist, vielleicht, dass besonders hier Frauen, Ärztinnen auch in diesen Bereich gegangen sind. Davor möchte ich aber ein sehr interessantes Dokument zeigen, das 1903 herausgegeben wurde, nämlich vom Rechnungsoffizial im K&K Handelsministerium Fritz Moll und von Anton Piefel, Rechnungsoffizial ebenfalls im gleichen Ministerium. 1903 hat man eine Schrift verfasst und veröffentlicht, die Berufswahl der Frau im Staatsdienste und im öffentlichen Leben und ein Ratgeber und Führer für jene Frauen, welche sich eine selbstständige Existenz gründen wollen. Und auch im Begleitwort steht, dass es vielleicht nicht nur eine Neigung ist, sondern dass man einem Broterwerb nachgehen muss. und dass man eben nicht alleine durch Heirat auch dann eine Existenz haben kann, sondern dass es eben auch Frauen, für Frauen sehr notwendig ist, dass sie einen Beruf haben. Und das besonders Interessante an dem ist, dass hier auch das Universitätsstudium der Frauen angeführt ist, 1903, und Sie können in diesem Dokument ganz genau lesen, wie das Curriculum aufgebaut ist, wie eine Nostrifikation funktioniert. Also all das, was wir heute auf unserer Webseite haben, ist 1903 in dieser Schrift veröffentlicht. Und Sie sehen, es gibt eine ganze Menge an Berufen, eine ganze Liste, was Frauen alles werden können, und es ist genau beschrieben, wie sie das werden können und was sie für Voraussetzungen brauchen. Für mich war das ein sehr interessantes Dokument von 1903 und eben auch im Zusammenhang mit dem Studium an der Medizinischen Fakultät in Wien. Aber warum sind so viele Frauen dann, viele unter Anführungszeichen, gerade in dem Bereich, ich nenne es Public Health, gegangen? Und hier hat Harriet Freinreich in den 90er Jahren eine Kohorte von 121 zentraleuropäischen Frauen jüdischer Herkunft mit einem Medizinabschluss befragt, und 37 haben in Österreich damals ihr Studium abgeschlossen gehabt. Und es war klar, Frauen hatten nicht die Möglichkeit, in diese hochrangigen Positionen auch zu kommen an den Universitäten. Sie sind viele Kompromisse eingegangen und Commitments, um auch arbeiten zu können. Sie haben sich entschieden, oft auch gering bezahlte, aber persönlich doch sehr für sie wichtige Aufgaben zu übernehmen und auch sozusagen rewarding Positions, die politisch auch rewarding waren, auch zu übernehmen. Und das haben wir bereits beim Vortrag von dir gesehen, wie du das auch gezeigt hast von den Frauen, die du vorgestellt hast. Die älteren Generationen waren vor allem im Public Health Bereich als Schulärztinnen, häufig waren sie auch in den Stadtregierungen, in den sozialdemokratischen Stadtregierungen, das war auch in Deutschland so. Und Ärztinnen verließen im Gegensatz zu anderen nicht nach Abschluss des Studiums, wenn sie den Beruf ergriffen haben und geheiratet haben, ihren Beruf. Und viele sind im Beruf geblieben. Das ist auch, glaube ich, ein Unterschied. Und sie waren eben auch eben häufiger in Institutionen angestellt und haben dort ihre ökonomische Unabhängigkeit gehabt. Und sie wollten nicht in den Pflegebereich gehen. Das heißt, sie haben wirklich den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren, denn in den Pflegebereich zu gehen, wäre der einfachere Weg gewesen. Aber sie haben im Ersten Weltkrieg sehr oft auch als Pflegerinnen gearbeitet. Und viele waren eben sehr stark natürlich engagiert, ich nenne es jetzt in der Frauengesundheit, Geburtenkontrolle und all das, was auch dann später in ihren Aufgaben, die sie dann übernommen haben, auch umgesetzt wurde im öffentlichen Gesundheitswesen. Martina Gamper hat in dem Buch, das 2000 erschienen ist und das für mich immer noch eine enorm wichtige Quelle ist, was die Ärztinnen dieser Zeit angeht, die Stellung weiblicher Ärzte im Roten Wien, in diesem Kapitel, wo sie 5 Thesen aufgestellt hat, warum sie eben in jene Sektoren gegangen sind. Das heißt, dass sie auch während der Ausbildung stärker vertreten waren, dort, wo auch das Fürsorgesystem in der Gemeinde Wien war häufiger eben mit Frauen besetzt. Das im Vergleich zum privaten Medizinmarkt, das heißt, sie waren nicht sehr häufig in den Ordinationen, sondern sie waren eher dann auch angestellte Ärztinnen. Sie haben speziell weibliches Klientel auch natürlich als Patientinnen gehabt und sie haben hier aber auch Positionen einnehmen müssen, wo nicht Männer behandelt wurden, gerade im öffentlichen Dienst. Das heißt, dort, wo Frauen und Kinder behandelt wurden, ja, aber dort, wo Männer behandelt wurden, so waren dann wieder männliche Ärzte. Die Verteilung der Ärztinnen auf bestimmte Sektoren war vielleicht auch eine Frage, dass es finanzielle Beweggründe waren, der Gesundheitsvorsorge. Und natürlich ganz klar die Natur der Frau für das Pflegen, für das Fürsorglichsein, dass das vielleicht auch mit ein Grund war, den man hier den Frauen besonders auch, dass man ihnen das angerechnet hat und deshalb auch sie in diesen Bereichen stärker vorhanden sind. Und dann eine 5. These, Frauen eben damit wurden dort eingesetzt, wo sie keine Männer behandeln können. Also diese fünf Thesen finde ich sehr spannend. Es fehlt natürlich die Zeit, dem jetzt alles nachzugehen. Martina Gamper hat das sehr schön aufgearbeitet, aber ihre zusammenfassende Betrachtung, die ich mir erlaube, im Wortlaut aufzuzeigen, dass sozusagen Ärztin im Roten Wien mit all seinen Facetten hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits bot sich Ärztinnen unter der sozialdemokratischen Stadtverwaltung erstmals die Möglichkeit, in der offenen städtischen Fürsorge zu arbeiten und sogar in leitende Positionen innerhalb des Gesundheitswesens zu gelangen. Auf der anderen Seite erfolgte der Anstieg von Ärztinnen aus den verschiedenen, wenn auch nicht offen ausgesprochenen Gründen, nur in bestimmten Bereichen der Gesundheitsvorsorge, während ihnen dagegen andere verschlossen blieben. Und da gibt es wirklich einige Beispiele, wo sie das nicht tun konnten. Es haben sich aber auch die Rahmenbedingungen verändert. Das heißt, auch der Fürsorgebegriff hat sich verändert. Und deshalb ist es erst dann möglich geworden, dass auch Frauen in diesem Bereich, bei der Gemeinde auch eine Anstellung bekommen, im Fürsorgebereich eine Anstellung bekommen, als sich dieser Fürsorgebegriff verändert hat, als das nicht mehr der Dienst nur an den Armen war, wo die Gemeinde Wien ein sehr starkes Engagement gezeigt hat, auch mehr Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung zu machen. Wir wissen, wie dramatisch auch der Gesundheitszustand der Bevölkerung war. 1920 eine Verwaltungsreform, Julius Tandler ist Stadtrat für das Wohlfahrtswesen geworden. Und die Prävention spielte dann eine große Rolle und es waren nicht nur Einrichtungen, wo behandelt wurde, sondern wo wirklich beraten wurde und Gesundheitsvorsorge stattgefunden hat, besonders auch in der Kinder- und Jugendfürsorge, wo es vor allem auch um Präventivmaßnahmen gegangen ist. Und es kam zu einer Zentralisierung der kommunalen Fürsorgeeinrichtungen. Vorher war vielfach auch vieles privat, es war durch Stiftungen und so wurde es aber dann anders organisiert von der Stadt aus, hat sicherlich auch einiges an Differenzen hervorgerufen. Und somit ist den Ärztinnen damals auch der Weg in diese Bereiche erleichtert worden, indem die Fürsorgebereiche aufgebaut wurden, indem es einfach auch mehr Möglichkeiten gegeben hat, dort auch zu arbeiten. Und natürlich waren das bestimmte Bereiche, war der schulärztliche Bereich, der schon genannt wurde. Die Zahnärztinnen waren sehr, sehr häufig vertreten und auch die Schulzahnärztinnen. Es hat auch noch nicht die Facharztausbildung gegeben, wie wir sie jetzt kennen, sondern viele haben sich eben Frauenärztinnen genannt, Geburtshelferinnen und viele waren Kinderärztinnen und ob sie dann als Schulärztinnen eine bestimmte Ausbildung hatten, das ist nicht ganz klar. Die Schulzahnärztinnen eher auch nicht, aber alle anderen hatten doch eine langjährige Ausbildung. Das, was auch nicht so stark war, war natürlich das Prestige dieser Arbeitsbereiche. Auch die Sozialpädiatrie war jetzt nicht sehr prestigevoll, es war etwas sehr Neues und dort überall, wo etwas Neues war, wo noch das auch wissenschaftlich scheinbar nicht so attraktiv war, war nicht so erstrebenswert, aber die Gemeindestellen waren sehr erstrebenswert, weil das auch eine wirtschaftliche Absicherung hatte. Und was hatte man? Einen Überhang an Ärztinnen, sichtlich, weil viele wollten in Wien bleiben und haben natürlich hier versucht, auch wirtschaftlich zu überleben. Und in der Praxis war das oft schwieriger und so haben viele auch hier eine Anstellung gesucht. Was möglich war für Frauen in der Zeit, dass sie auch Führungspositionen einnehmen. Es waren jetzt nicht unglaublich viele und es war im Gegensatz zur Universität möglich, eine Karriere zu machen. Und ich habe hier einige Beispiele wie Gertrud Bien, die Sie schon gehört haben, als Primaria in der Kinderübernahmestelle, Erna Greiner als Primaria der Schulzahnklinik, Hilda Lustig-Riedl als Leiterin der Abteilung für geschlechtskranke Kinder im Zentralkinderheim, Rachel Holländer-Pilpel als Leiterin der Säuglingsabteilung im Bindungsheim Brigitte-Spital, Gisela Kamina, auch bereits genannt, sie auch damals die Krebsstation in der Rudolf-Stiftung geleitet hat, und Marianne Stein als Oberstadtärztin Leitung des Pflegewesens der städtischen Humanitätsanstalten. Diese Frauen hatten eine langjährige Erfahrung, besonders jene, die auch bis 1906 promoviert haben, und diese Frauen hatten auch eine sehr geachtete Position, weil sie eine zentrale Funktion gehabt haben. Und ich möchte hier an dieser Stelle nur ganz kurz Julius Tandler nochmals erwähnen, weil ich ja auch gesagt habe, ja, das ist die Zeit, die ganz eng mit ihm verbunden ist, das Wohlfahrtswesen. Wir wissen ja sehr viel darüber und auch der Aufbau des Fürsorgewesens. Sie haben es, Markus Bartka, ja bereits auch angesprochen. Ich glaube, diese Analyse auch von Peter Schwarz, das ist etwas, was wirklich auch wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir Julius Tandler hier erwähnen. Ich möchte es nicht vorlesen. Es ist sozusagen das Zitat und die Aufarbeitung zum einen seine Leistungen als Gesundheitspolitiker Tandler und zum anderen natürlich all das, was wir auch von ihm wissen, seine Position und auch seine Terminologie, die er auch mit transportiert wird, wenn wir über Julius Tandler sprechen. Und auch, wie es dann bewertet wird, letztendlich von Peter Schwarz. Ich glaube, dass das hier jetzt wichtig ist, weil hier kommen jetzt zwei Frauen, die ich zum Abschluss präsentieren möchte. Wir haben sozusagen uns geeinigt, dass wir auch hier auf Biografien noch eingehen. Und ich möchte hier zwei Biografien nennen, Gertrud Bien und Marianne Stein. Gertrud Bien ja auch privat mit Julius Tandler verbunden und Marianne Stein, seine erste Assistentin, Universitätsassistentin am Anatomischen Institut, also auch eine herausragende Position für die damalige Zeit. Gertrud Bien, das ist das Bild, das wir alle von ihr kennen. Ich kenne eigentlich sonst kaum Bilder von ihr, aber dieses Bild ist im Bildarchiv des Josephinums. Gertrud Bien war eben mit Dora Teleki in der Gesellschaft der Ärzte 1912 bereits aufgenommen worden. Sie war Kinderärztin am Karolinenspital, das auch ja zur städtischen Kinderübernahmestelle ja eine enge Beziehung hatte und sie dann dort Primarärztin wurde. Sie hat an der medizinischen Fakultät promoviert, sie war wissenschaftlich sehr, sehr aktiv, auch bereits vor dem Studium, und sie ist später Anstaltsärztin geworden und Assistentin bei Wilhelm Knöpfelmacher im Karolinenspital. Das Karolinenspital war privat, jetzt war es auch einfach, eine Assistentenstelle zu bekommen, was sonst an der Universität nicht möglich war für Frauen. Das war sehr, sehr schwierig. Sie war sozusagen noch vor dem Ersten Weltkrieg auch Sekundärärztin. Sie hat sich hier enorm viel, sie hat enorm viel Engagement im zivilen Bereich auch gehabt, hat sich sehr eingesetzt, humanitär eingesetzt und hat auch hier 1920 war sie auch Mitglied im Wien gegründeten Zentralhilfskomitee der Ärzte Österreichs, also zu einer Zeit, wo es sehr, sehr wichtig war, dass hier Ärztinnen und Ärzte im Sinne der Bevölkerung sich auch engagieren. Ihre Primärärzte Position war eben durch den Stadtrat Julius Tandler, der das eingerichtet hat, damals in dieser Übernahmestelle in der Lustkandlgasse. Da gibt es viel auch historisch natürlich jetzt dazu, könnte man dazu sagen. Sie hat dann auch gemeinsam mit Knöpfelmacher Kinder- und Säuglingspflege in der Pflegerinnenschule im Rudolfinerhaus durchgeführt. Sie hat auch gemeinsam mit Charlotte Bühler und Hildegard Hetzer publiziert, Psychologie der Fürsorge, Kindheit und Armut. Manches betrachten wir heute natürlich auch mit einem kritischen Blick sicher. Und sie war eine Frauenaktivistin. Sie hielt vor dem bereits Ersten Weltkrieg für erweiterte Frauenbildung sehr viele Vorträge für Säuglings- und Kinderpflege. Es hat einen Verein gegeben für wissenschaftliche Bildung von Mädchen und von Frauen, und bereits ihre Mutter war hier auch sehr aktiv, auch wenn es um die Teuerung gegangen ist und die sozialen Auswirkungen. Ich glaube, wir alle haben sofort Assoziationen auch zum heutigen zu den heutigen Umständen und Zuständen. Und sie war eben ganz aktiv mit anderen wie der Dora Teleki und denen, die schon genannt worden sind, mit der Gertrud Czaranki, Fischer Hoffmann, Much Bendorf, in der Kommission für Volksgesundheit im Bund der österreichischen Frauenvereine. Dora Teleki war hier auch sehr aktiv und hat ja auch hier den Vorsitz gehabt. Sie haben schon den Ärztinnenkongress gehört, da möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen. Auch hier war Gertrud Wien. Und sie hielt auch Vorträge für sozialistische Studentenschaft und über Kinderasyl, Pädagogik und was dann passiert ist 1934 durch ihre jüdische Herkunft und ihre Nähe zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs, wurde sie in den dauernden Ruhestand versetzt und letztendlich natürlich von den Nationalsozialisten verfolgt. Es gelang ihr die Flucht, aber sie ist dann 1940 verstorben. Und hier haben wir noch ihr Studienprotokoll. Es hat damals gegeben, ausgezeichnet, genügend und ungenügend. Also ein sehr, sehr gutes Studienprotokoll. Man sieht auch Religion mosaisch, das musste angegeben werden. Also wir haben in unserer Studienabteilung noch viele Protokolle. Ich glaube, die warten alle noch auch ihrer historischen Aufarbeitung. Und das ist der Nachruf von Gertrud Wien. In the published weekly by the German Jewish Club in New York City. Und hier kann man auch lesen, dass sie an der voreinst weltberühmten medizinischen Fakultät gearbeitet hat und dass sie eine leidenschaftliche Ärztin war und dass es ein großer Verlust ist. Und hier wird auch Tandler erwähnt, mit dem sie auch in Wien hier die Kinderübernahmestelle gegründet und geleitet hat. Und zum Abschluss zu Marianne Stein. Von Marianne Stein gibt es keine Bilder, zumindest habe ich keine gefunden. Vielleicht gibt es doch noch irgendwo Bilder, aber Daniela Hahn hat ein Bild gefunden und ein Bild aus Tagen sichtlich, wo man auch Freude gehabt hat im Unterricht für Pflegeschülerinnen. Also ich finde es ein bemerkenswertes Bild. Da ist Julius Tandler drauf und der Hofrat Baumgarten, auch er hat ein sehr, sehr tragisches Schicksal. Sichtlich wurde Julius Tandler persifliert und Marianne Stein hier war mitten dabei, wo die Pflegerinnen-Schüler, wo sie hier eine Schüleraufführung gemacht haben im Krankenhaus Leinz, denn Marianne Stein war hier ganz stark engagiert in der Pflege und hier wird sie auch immer als Anatomin zum einen natürlich, als Assistentin von Julius Tandler und als Sozialmedizinerin bezeichnet und sie war Oberphysikatsrätin und Oberstadtärztin. Und sie wurde in Wien geboren, hat auch an der medizinischen Fakultät promoviert, wurde im Allgemeinen Krankenhaus ausgebildet und wie gesagt war die erste Assistentin und Mitarbeiterin bei Julius Tandler. Sie war auch sehr, sehr forschungsaktiv, auch auf dem Gebiet der Endokrinologie und Histologie und sie qualifizierte sich für das Pflegewesen, ein Thema, das uns auch heute ganz stark beschäftigt. Sie wurde auch, so wie Gertrud Wien 1934, einfach in den Ruhestand versetzt und bemühte sich zu emigrieren. Sie gab sich selbst als konfessionslos an. Sie hat all das Schicksal, das auch andere gehabt haben, hier erleben müssen und es ist ihr die Flucht nicht gelungen und sie wurde letztendlich dann auch 1944 ins KZ Stutthof bei Danzig überstellt. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist am 9. August und es verschwinden alle Aufzeichnungen von ihr, aber wir können es uns vorstellen, welch furchtbares Schicksal sie erlitten hat. Auch hier ihr Studienprotokoll an der Universität, an der medizinischen Fakultät und hier in der Wiener Klinischen Wochenschrift, wo sie Julius Tandler dankt als ihren Lehrer in dieser Arbeit und das ist ihre Publikation über die Wirkung eines Hormons des Corpus Luteum auf männliche und weibliche Keimdrüsen, also ein sehr vorrangiges Thema. Und das zum Abschluss. Sie hat über die Wiener Krankenpflegeschulen publiziert, sehr viel publiziert. Das war in den Blättern für das Wohlfahrtswesen. Und wenn Sie das lesen, ist das hochaktuell. Ich habe natürlich jetzt nicht die Zeit und wahrscheinlich habt ihr mich schon etwas streng angesehen, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man das liest, auch wie die Pflege aufgebaut war, wer in der Pflege unterrichtet. Wir haben das, also ich selbst habe 10 Jahre in der Krankenpflegeschule unterrichtet, als ich in die Sozialmedizin gekommen bin. Ich kann mir das alles sehr, sehr gut noch vorstellen. Sie spricht auch über das Rudolfinerhaus als erste Pflegerinnenschule. Aber was ich besonders spannend finde hier zum Abschluss, dass sie sagt, trotz der Errichtung neuer Schulen, trotz der ständigen Vergrößerung der schon bestehenden Schulen ist der Bedarf an ausgebildeten Pflegerinnen in der Wiener Krankenanstalten noch lange nicht gedeckt. Dies liegt einerseits an dem starken Abgang von Pflegerinnen, Heirat, Krankheit, Auswanderung und so weiter, andererseits an der Erweiterung ihres Wirkungsspektrums an den bestehenden Anstalten und schließlich an der Eröffnung einer Reihe neuer Krankenanstalten. Also Pflegemangel auch in dieser Zeit, und sie hat sich hier sehr stark eingesetzt und das wirklich professionalisiert. Damit danke ich all jenen, die mir sehr geholfen haben mit Bildmaterial, mit Quellen, auch mit mir reflektiert haben. Ganz wichtig natürlich die Historiker, die mit mir das reflektiert haben, der Josephinischen Sammlung und der Gesellschaft der Ärzte. Und danke für die Zeit, die ich wahrscheinlich ein bisschen überschritten habe.
Ein paar Fragen für euch und dann der Vortrag. Naja, es, wir haben eine im Chat, vielleicht wir tun wir...
Nachdem wir jetzt doch glücklicherweise sozusagen ein Feedback aus dem Chat erhalten haben, zu den vielfach genannten Sozialmediziner Ludwig Delecky ein Buchhinweis, Industriegesellschaft, Gesundheit und medizinischer Fortschritt, Einsichten und Erfahrungen des Arbeits- und Sozialmediziners Ludwig Delecky, herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und von Professor Dietrich Milles, Österreich 2013. Vielen Dank dafür.